ARD.
Mein Name ist Jochen Marmitt. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams von Fragen an den Autor natürlich in unserer ersten Sendung 2026 alles Gute für dieses neue Jahr und bleiben Sie hoffnungsvoll optimistisch. Das würde auch unseren heutigen Autor, glaube ich, bestätigen. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens hat nämlich diesen Titel für sein Buch ausgewählt. Hoffnungslos optimistisch heißt es. Ein ziemlich wissenschaftlicher Blick in die Zukunft. Er will uns allen damit was sagen und das über den Start ins neue Jahr hinaus. Denn wir können natürlich anhand der vielen Krisen auch mit Angst und Bange auf den nahenden Weltuntergang starren oder ihn zumindest herbeireden. Für Dirk Steffens kommt das aber nicht in Frage. Er sagt, wir haben Probleme zu lösen, aber er ist überzeugt, die Menschheit hat mehr Lösungen als Probleme. Er will uns zeigen, was wir können und was auch die Wissenschaft mit der Fantasie verbindet und dass es gerade in schwierigen Zeiten zum Optimismus eigentlich keine vernünftige Alternative gibt. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, lieber Blumen in die Zukunft werfen. Freue mich auf eine anregende und optimistische Stunde. Frohes Neues und guten Morgen nach München. Dirk Steffens, grüße Sie.
Frohes neues Jahr.
Wie viel Realist, Herr Steffens, und wie viel Träumer steckt in Ihnen? Wie ist das prozentual verteilt?
Also ich hoffe, dass das 90% Realist ist als Wissenschaftsjournalist und es darf und kann ja auch nicht anders sein. Und die Haltung, optimistisch zu sein, das ist ja eine sehr realistische. Denn wir müssen ja mal klar machen, es gibt uns seit ungefähr 300.000 Jahren den Homo sapiens und wir haben bisher jede einzelne Krise gemeistert. Also es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass wir jetzt an dieser Krise scheitern.
Sie haben so schön geschrieben, die Menschheit hat bisher jeden Anschlag überlebt, der von außen kam im Sinne von Erde, Galaxis, Planet und so weiter und so fort. Also gleich die ganz großen Keulen. Macht uns das wirklich widerstandsfähiger?
Naja, wir brauchen tatsächlich die ganz großen Keulen, denn wir dürfen ja nie naiv sein. Klimawandel, Artensterben, die internationale Sicherheitslage, das sind ganz große Keulen, die auf unsere Gegenwart einprügeln. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nur in der Geschichte unserer Art haben wir das ja schon mehrfach erlebt. Also unsere Spezies war mal runter auf vielleicht 5.000 bis 10.000 Individuen nach einem riesen Vulkanausbruch. Also wir wären schon mal fast ausgestorben. Und es gab auch viele andere Krisen, die kleinen Eiszeiten, Klimawandel, den es damals ja auch schon gab in anderen Richtungen. Also all das haben wir gemeistert. Und diese Fähigkeit, diese einmalige Fähigkeit, keine andere Spezies in der Evolution hat so eine Problemlösungskompetenz. Die brauchen wir jetzt wieder ganz dringend. Und die kann man nicht anwenden, wenn man vorher sagt, wir haben keine Chance, wir haben verloren, wir werden es sowieso nicht schaffen. Also mit der Haltung kann man kein einziges Problem lösen. Und das ist der Ausgangspunkt der gesamten Überlegung für dieses Buch.
Ist optimistisch bleiben, aber dann nicht vielleicht doch was für, ich sag mal, gut Situierte oder Menschen, die eh nichts mehr zu verlieren haben auf der ganz anderen Seite. Also für die, die sich sozusagen leisten können oder nichts mehr zu befürchten haben.
Das ist eine sehr interessante Frage und ich bin ja seit 30 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs und mache Expeditionen. Und eine zunächst verstörende Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist, dass ärmere Menschen auf dieser Welt oft optimistischer sind als jetzt, sagen wir mal, die Bürger von Dänemark, Deutschland oder der Schweiz. Wie kann das sein? Das wirkt ja total paradox, dass es ausgerechnet die, denen es schlechter geht, eine optimistischere Welthaltung haben als die, die in dem größten historisch jemals zu verzeichnenden Wohlstand leben. Einer der Gründe dafür mag sein, dass für Optimismus nicht so sehr der Gegenwartszustand verantwortlich ist. Also wenn wir jetzt mal wirklich Armut, Not und Hunger ausklammern, sondern einfach vergleichen ärmere und reichere Menschen, dann ist es eben nicht so, dass der Wohlstand glücklich macht, sondern dass die Aussicht auf eine bessere Zukunft glücklich und optimistisch stimmt. Das kann man sogar messen. Es gibt ja viele Versuche, international mit Glücksindizes und anderen Methoden sowas zu messen. Und tatsächlich sind Menschen dort am optimistischen, in Ländern, Schwellenländern zum Beispiel wie Brasilien oder China, dort, wo Menschen hoffen können, dass es ihnen in 10 oder 20 Jahren besser gehen wird als heute. Während wir im Moment ja das Gefühl haben, es geht uns zwar jetzt gut, aber die Zukunft könnte für uns eher negative Entwicklung bereithalten. Also wir könnten vielleicht etwas von unserem Wohlstand verlieren.
Verlustangst.
Plus Angst. Genau, wir haben Zukunftsangst. Und das ist ziemlich bedrohlich, das muss man schon sehr ernst nehmen, denn auch Demokratie ist ja nichts anderes als ein Zukunftsversprechen. Niemand würde zu einer Wahl gehen, sich in einer Partei engagieren oder überhaupt in der Zivilgesellschaft irgendwas tun, also ehrenamtlich als Fußballtrainerin arbeiten oder sonst was, wenn man wirklich davon überzeugt wäre, dass die Zukunft verloren ist, also dass unser Land vor die Hunde geht. Man muss daran glauben, man muss davon überzeugt sein, dass die Zukunft besser werden kann. Und wenn man das glaubt, dann ist man schon ein Optimist.
Wie wir da vielleicht ein bisschen näher rankommen, darüber werden wir natürlich auch sprechen mit Dirk Steffens. An der Stelle aber nochmal die Frage an Sie, Herr Steffens. Reicht Ihnen denn dann ein Wird schon?
Nein, das ist ja was ganz anderes als Optimismus. Das ist ja Hoffnung oder Glaube. Und das ist entweder naiv oder ignorant. Also hoffen kann man ja auf alles Mögliche. Also man kann auch auf den Weltuntergang hoffen, wenn man seltsam verfasst ist, psychologisch. Und Glaube ist ja etwas, was natürlich eher in den Bereich der Spiritualität gehört. Also sowas hilft nicht weiter. Da gibt es eine schöne Parabel. Also ein heiliger Mann in seinem Haus will nicht gehen, als eine Flut kommt, obwohl die Nachbarn ihn warnen. Und als das Wasser steigt, geht er dann in den ersten Stock, kommt ein Boot vorbei und er könnte durchs Fenster hinein, sagt aber wieder, nein, ich vertraue auf Gott, ihr müsst mich nicht retten. Das Wasser steigt weiter, er geht aufs Dach, es kommt ein Helikopter. Und er sagt wieder, nein, ihr müsst mich nicht retten, ich vertraue auf Gott. Und irgendwann, als ihm das Wasser bis zum Hals steht, sagt er dann Richtung Himmel, lieber Gott, ich habe dir vertraut und du lässt mich fallen. Und Gott antwortet, hör mal, ein Auto, ein Boot, ein Helikopter, was brauchst du denn noch? Und das ist genau der Punkt. Glaube oder Hoffnung allein, Untätigkeit, verändert gar nichts. Optimismus ist immer gepaart mit dem Aufruf zum Handeln. Also erst die Analyse, was sind die Probleme, dann die Analyse, was können wir tun und dann loslegen.
Und da wollen wir gleich einsteigen mit Dirk Steffens hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Heute mit dem Buch Hoffnungslos optimistisch. Ein ziemlich wissenschaftlicher Blick in die Zukunft. Herr Steffens, schauen wir doch mal ganz kurz auf die aktuelle Entwicklung in der Welt. Da kommt natürlich Venezuela aktuell. Ein weiteres Beispiel könnte man vielleicht sagen für ganz große Krise. Wenn man nun so ein bisschen addiert, subsumiert, dann sind es der Krisen viele, vielleicht auch in der ganz großen Konstellation in der Welt. Sie sagen an einer Stelle im Buch ja auch, man kann das auch herbeireden. Wann ist der Unterschied zwischen, ist es wirklich so und es ist herbeigeredet?
Naja, verloren hat man, wenn man verloren hat und nicht vorher. Und man muss ja mal so sehen, es gibt ja zum Beispiel eine Untersuchung Gewalt. Also wenn wir jetzt über Venezuela, den Ukraine-Krieg, den Gaza-Krieg reden, das sind ja Ausprägungen von Gewalt. Und die Gewalt hat in der Geschichte der Menschheit strukturell immer weiter abgenommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor 200.000 Jahren, als wir alle noch Jäger und Sammler waren, von einem anderen Menschen durch Gewalt zu Tode gebracht werden, war viel, viel, viel höher, als sie es heute ist. Und selbst die Kriege, die wir als welterschütternd empfinden, wenn man das statistisch betrachtet, wenn man die globale Perspektive einnimmt, sind sie welthistorisch betrachtet nicht entscheidend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Deutschland leben, durch Gewalt umkommen, ist so gering wie noch niemals in der Geschichte der Menschheit. Also wir leben so wohlhabend und so sicher wie nie, trotz Ukraine-Krieg, trotz Terror, trotz Gaza-Krieg, trotz Venezuela. Und wir verlieren uns oft in diesem Gefühl der aktuellen Nachrichten, die wir ja gerade vor 12 Minuten auch hier noch gehört haben, wie dramatisch die Welt ist. Aber der große Blick, wenn man einen Schritt zurückgeht, zeigt, nein, die Welt ist bisher eigentlich immer wohlhabender und sicherer geworden. Die Kindersterblichkeit sinkt, die Bildung steigt, es gibt immer mehr Menschen, wir produzieren immer mehr Nahrung. Sogar der Hunger hat seit dem Jahr 2000 erheblich abgenommen. Die dramatische Armut hat abgenommen. Die Kriminalität in Deutschland sinkt. Das sind aber nicht die Nachrichten, die wir vor 12 Minuten gehört haben.
Das eine, finde ich, sind auch die Nachrichten. Das andere würde ich noch mal gerne nachfragen an der Stelle. Sie sagen, die aktuelle Gewalt ist nicht mehr so groß oder so gesunken wie noch nie zuvor. Aber die Gefährdung ist doch vielleicht auch so eine Perspektive, wo ich sage, also die Gefahr, dass einer dieser, ich sag mal, großen Herrscher, in Anführungszeichen, auf unserem Planeten irgendwann den falschen Knopf drückt, für alle Beteiligten, diese Gefahr ist doch gestiegen.
Ich weiß nicht, ob sie gestiegen ist. Sie ist natürlich mein Leben lang schon da. Ich bin 58 Jahre alt und als ich angefangen habe, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, waren wir mitten im Kalten Krieg. Und dieser Kalte Krieg, den habe ich auch als junger Mensch, so wie viele meiner Generation, als sehr bedrohlich empfunden. Also diese Szenarien, dass die NATO, also der Westen, gegen den Sowjetblock kämpft, dass wir angegriffen werden, das war ja damals schon sehr real. Ich weiß nicht, ob diese Gefährdung nun größer oder kleiner geworden ist. Sie ist aber einfach nicht weggegangen. Nur habe ich ja trotzdem ein ganzes Leben führen können in einem Land, das frei, liberal und wohlhabend ist, ohne dass diese Bedrohung jetzt direkt auf meinen Alltag durchgeschlagen hat. Heißt das, man kann die ignorieren? Natürlich nicht. Aber zu behaupten, die atomare Bedrohung, also wir würden in einer höheren Kriegsgefahr leben als, sagen wir mal, 1980, das ist eine steile These, da wäre ich vorsichtig.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Dirk Steffens. Eine erste Frage.
Wenn das neue Jahr beginnt, nimmt man sich vor, alles besser zu machen als im vergangenen Jahr, obwohl man genau weiß, dass das genau nicht passiert. Warum ist man so hoffnungslos optimistisch? Trotzdem allen ein gutes neues Jahr.
Ja, man ist so hoffnungslos optimistisch, würde ich sagen, weil es alternativlos ist. Vielleicht kann man hier die Analogie eines Fußballvereins nehmen. Wenn man vor dem Anpfiff sagt, in der Kabine, wenn der Trainer zu seiner Mannschaft sagen würde, ihr seid schlecht, ihr habt keine Chance, ihr werdet heute verlieren und ihr werdet selbstverständlich kein Tor schießen, dann wird diese Mannschaft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen. Das ist eine self-fulfilling prophecy und wir alle können das fühlen. Wir wissen ja, dass es sinnlos ist, morgens aufzustehen, wenn wir wirklich überzeugt wären, dass der ganze Tag ein einziger Weg bergab ist Richtung Abgrund und Katastrophe. Niemand von uns, der psychisch gesund ist, fühlt oder glaubt so. Aber wir reden die ganze Zeit so und das ist ein bisschen seltsam. Wir alle stehen morgens auf, weil wir denken, wir können irgendwas besser machen. Wir sparen Geld, weil wir glauben, dass wir damit eine Zukunft absichern können. Wir gehen zur Arbeit, weil wir glauben, dass wir etwas erreichen können. Wir renovieren unser Haus. Wir essen, weil wir denken, dass wir die Energie auch noch brauchen am Ende des Tages und die Welt nicht untergegangen sein wird. Also Optimismus ist wahrscheinlich die gesunde Grundhaltung, die in jedem Menschen steckt. Und wir können die Kräfte, die das aktivieren kann, vielleicht viel besser nutzen und nicht ständig nur darüber reden, was wir nicht hinkriegen, sondern das, was gelingt. Und das ist, ich bin ja eher naturwissenschaftlich geprägt als Wissenschaftsjournalist, das ist eine ganze Menge. Es gibt sehr viele gute Nachrichten in dieser Welt, über die wir viel zu wenig reden.
Wäre es denn dann angebracht, diese Positivität permanent auch zu fördern? Also im Sinne von die Nachrichten umstellen beispielsweise?
Ich würde eher sagen, man muss neben den ganzen schlechten Nachrichten auch die guten berichten. Also wenn wir zum Beispiel mal drüber reden, das ist ein beliebtes Beispiel, das ich mir benutze, die Deutsche Bahn, bei der ja scheinbar überhaupt nichts mehr zu funktionieren scheint. Die hat eine Verspätungsquote, die wirklich fürchterlich ist und das muss sich möglichst schnell ändern. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit, dass noch nie so viele Menschen in Deutschland mit der Bahn gefahren sind, dass die Verbindungen tatsächlich im Durchschnitt sehr schnell sind und dass im Vergleich der Verkehrsträger, wenn man sich jetzt mal Auto oder Flugzeug anguckt, die Bahn gar nicht so schlecht abschneidet. Wir unterschlagen eben nur, wie viele Tage Pendler pro Jahr, wenn man es zusammenrechnet, im Stau stehen. Und dieser Stau ist ja nicht ein Naturgesetz, sondern jeder, der da drin steht, ist ja auch Teil des Problems. Wenn man sich ganz wissenschaftlich anguckt, welche Verkehrsträger nun wirklich am meisten verspätet sind, dann ist die Bahn zwar nicht gut, aber auch nicht so schlecht, wie wir fühlen. Und diese Erzählung ist wichtig, denn ich habe von einem Soziologen schon mal die These gehört, die Bahn sei für das Erstarken von Populisten, von extremen Kräften in unserem Land vielleicht genauso verantwortlich wie die Immigration. Wie kann man sowas behaupten? Weil das ein Triggerpunkt ist, weil Millionen Menschen jeden Tag Bahnen benutzen. Und wenn da nichts funktioniert, setzt sich insgesamt das Gefühl fest, unser Land funktioniert nicht mehr. Aber das ist ein Fehlurteil.
Das ist natürlich immer noch eine steile These auch, wie ich finde. Vielleicht können Sie es erklären, warum wählt man rechtsradikal, wenn die Bahn unpünktlich ist?
Naja, nicht so ganz monokausal, aber es entsteht, also wie bildet man seine Meinung? Macht man das, indem man philosophische Bücher liest oder makroökonomische Betrachtung anstellt? Eher nicht. Die Meinungen, die wir haben, sind eher eine Summe von Alltagserfahrungen. Also die Butter wird teurer am Supermarkt, die Bahn kommt zu spät, die Brücke verfällt, man hat schon wieder kein Handyempfang. Und die Summe dieser Erfahrung, die bildet dann viel mehr oder hat einen viel größeren Einfluss auf unser politisches Meinungsbild als ganz abstrakte Betrachtung, die wir anstellen. Das ist auch gar nicht neu, das ist in der Wissenschaft schon lange bekannt, dass das so ist. Und da muss man mal überlegen, welche Triggerpunkte in einer Gesellschaft treffen denn möglichst viele Menschen oder sehr viele Menschen? Das ist zum Beispiel die Bahn, das ist das schlechte Handynetz, das sind die Straßen, die verfallen und natürlich auch Themen wie Migration. Aber die Summe davon ist es, die unser Meinungsbild macht. Und es ist eben nicht das Studieren von Parteiprogrammen und politischen Theorien. Das machen nur die allerwenigsten Menschen. Und selbst die haben wahrscheinlich vorher schon eine vorgefasste Meinung gehabt aus der Summe ihrer Alltagserfahrung.
Sagt Dirk Steffens, heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Eine weitere Frage.
Müssen Natur- und Umweltschützer nicht manchmal auch Zweckpessimisten sein, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen?
Zweckpessimisten.
Ja, das müssen sie. Oder ich möchte hier vielleicht am Tempus arbeiten. Sie mussten das. Gesellschaftliche Wandel, auch da gibt es natürlich viele Untersuchungen, folgen öfter mal Mustern. Also es gibt, wenn ein neues Problem auftaucht, zunächst die Avantgarde, die Elite, die warnt. Das sind dann die Ersten, die ein Problem ansprechen oder eine neue Idee in der Gesellschaft etablieren. Die wird dann diskutiert, wenn die Idee stark ist oder die wissenschaftlichen Daten sehr überzeugend sind. Dann wird die Idee breiter und dann wird es ein breiter gesellschaftlicher Diskurs. Und beim Umweltschutz ist das genau so. Das Thema ist jetzt insgesamt einige Jahrzehnte alt. Das ist ja noch nicht 200 oder 300 Jahre alt. Wir wussten vieles von dem, was wir heute wissen, einfach früher noch nicht. Seit einigen Jahrzehnten diskutieren wir die Umweltzerstörung. Und am Anfang muss man natürlich warnen und wachrütteln. Nur hört diese Phase des Warnens und Wachrüttelns irgendwann auf, wenn sehr viele Menschen die Mehrheit das Problem erkannt haben. Und das ist jetzt so. Also man muss ja, also jeder, der nicht irgendwie unter einem Stein lebt, hat inzwischen mitbekommen, dass wir sowas wie Klimawandel, Artensterben und Flächenverbrauch haben. Wir müssen also nicht mehr warnen und die ganze Zeit anprangern, sondern wir müssen jetzt lösungsorientiert handeln. Wir haben das Problem erkannt und müssten jetzt gemeinsam darüber diskutieren, wie kann man es denn besser machen. Wenn ich heute noch, was ich ja selber als Umweltjournalist viel gemacht habe, immer nur anprangere und sage, Achtung Klimawandel, Achtung Artensterben, dann erreicht man wahrscheinlich nur noch sehr wenig oder gar nichts mehr oder sogar soziale Reaktanz, wie man es bei den Klimaklebern erlebt hat, die ja inhaltlich recht haben, aber eine Methode total genervt haben und deshalb viele Menschen gegen den Klimaschutz aufgebracht haben. So kann es nicht mehr funktionieren. Jetzt muss es um Lösungen gehen.
Sie schreiben so schön über das Raumschiff Erde als Vergleich. Wir haben nur unseren Planeten, drumherum ist nichts. Also die Ressourcen auf unserem Planeten müssen erstmal reichen. Und dann hat man so einen schönen Satz, Zitat, Klimaschutz darf nicht wichtiger sein als der Erhalt der Industrie in Deutschland. Unser Bundeskanzler hat das gesagt.
Ja, das war nur so mittelschlau, würde ich sagen, weil dieser Satz nicht berücksichtigt, dass es das eine ohne das andere ja gar nicht geben kann. Also eine Welt, die in die Klimakatastrophe torkelt, hat natürlich keine funktionierende Industrie mehr. Und so zu tun, als könne man das eine betreiben, ohne das andere intakt zu halten, das ist total irre. Also das ist, wenn ich ein Auto baue, kann ich auch nicht sagen, ich montiere Reifen oder einen Motor. Wenn ich mit diesem Auto fahren will, brauche ich beides. Und wenn wir mal hier in diesem Autovergleich bleiben, die Natursysteme, die Ökosystemdienstleistungen, wie man in der Wissenschaft sagt, also die Dinge, die die Natur uns jeden Tag bereitstellt, Atem, Luft, Trinkwasser, Nahrung, all das, das sind die Reifen, auf der die ganze Maschine läuft. Und dann möchte man natürlich auch noch einen Motor haben, um voranzukommen. Aber zu sagen, wir bauen jetzt nur einen Motor, damit fahren wir rum, also das ist Unsinn, das ist richtig blöd, muss man sagen.
Frage von Christel André aus Schwalbach noch zur Ergänzung. Wir haben gerade über Pessimisten gesprochen. Sie würde ganz gerne wissen von Ihnen, Herr Steffens. Es gibt Menschen, die nur das halbleere Glas sehen, die Pessimisten. Was können Sie denen raten, damit sie ihre Einstellung oder ihren Blick optimistischer ausrichten?
Also ich möchte da auch mal ein bisschen kontroverse Kritik am Pessimismus üben. Also ein Pessimist ist jemand, der sich sehr brennend für die eigene Befindlichkeit interessiert, sich suhlt in diesem Gefühl und in dieser eingebildeten Gewissheit, dass ja immer alles schlechter wird, weil die anderen, das schwingt immer so ein bisschen mit, weil die anderen ja zu doof sind, die Probleme zu erkennen. Das ist eine typisch pessimistische Haltung. Die ist zum einen etwas unsozial und zum anderen auch intellektuell begrenzt. Also weil natürlich das Entwickeln von Lösungen, wenn man Probleme denn mal analysiert hat, das Entwickeln von Lösungen der wirklich anspruchsvolle Teil ist. Sich nur hinzustellen und zu sagen, klappt ja eh nichts, wird ja sowieso nichts, wir können das nicht, alles geht den Bach runter. Das ist sozusagen nur der halbe Gedanke und der schwierigere Teil, die schwierigere Hälfte, davor drückt sich der Pessimist und das finde ich unverantwortlich in einer schwierigen gesellschaftlichen Situation.
Und dann vielleicht als kleiner Rat, wie geht man auf so jemanden zu? Vielleicht nicht, dass man zu ihm sagt, du versaust es uns allen.
Das hilft natürlich immer wenig, da haben Sie völlig recht. Aber darauf hinzuweisen, was alles geht. Also wenn wir zum Beispiel mal das Beispiel Klimawandel nehmen. Das wirkt tatsächlich aussichtslos. Und ich habe gerade mit ein paar Forschenden gesprochen. Da kommen auch noch mehr schlechte Nachrichten auf uns zu, wenn die Studien bestätigt sind, die gerade in der Antarktis und in anderen Weltregionen angestellt sind. Also das Problem ist tatsächlich zivilisationsbedrohend. Das ist keine Übertreibung. Und wenn wir es alles falsch machen, können wir damit auch unseren eigenen Wohlstand und unsere eigene Zivilisation, wenn nicht auslöschen, so doch schwer beschädigen. Was schlussfolgert man jetzt daraus? Bleibt man da stehen? Nein, man guckt sich auch die anderen Zahlen an. Im vergangenen Jahr sind von allen neuen Energiekraftwerken auf der Welt 90%, über 90% basierend auf nachhaltigen Energieformen, also Wind und Sonne und Wasser, errichtet worden. Warum ist das so? Weil wir einen ökonomischen Kipppunkt erreicht haben. Kohle oder Kernkraft oder auch Gas sind inzwischen völlig unwirtschaftliche Modelle. Investoren stecken kaum noch Geld da rein, es sei denn, sie werden staatlich gefördert. In Deutschland haben wir ja im vergangenen Jahr über 60% unseres Stroms aus nachhaltigen Energien bezogen. In China sind im vergangenen Jahr, wir reden immer noch über das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt hinter Indien, 60% aller Autoneuzulassungen sind E-Autos. Die haben in den letzten 6 Monaten mehr Photovoltaikanlagen installiert als Deutschland in den vergangenen 25 Jahren. Australien, das Kohleland, baut gerade die größte Solaranlage der Welt. Und ich könnte jetzt endlos so weiterreden. Es gibt so viele wissenschaftliche Kennzahlen, die darauf hinweisen, dass beim Klima zumindest der ökonomisch-gesellschaftliche Kipppunkt im positiven Sinne erreicht ist. Es wird natürlich dauern, bis wir die Wirkung sehen und wir können uns darauf auch nicht ausruhen, sondern müssen weiter beschleunigen und auch über Fragen wie Geoengineering nachdenken. Aber so zu tun, als würde alles immer nur schlechter werden, ist eben nur die halbe Wahrheit. Und da dürfen wir nicht sagen, die halbe Wahrheit reicht uns.
Eine Hörerin, die geschrieben hat, will ein Kompliment an Sie auch weitergeben. Das tun wir gerne an der Stelle. Endlich mal positive Einstellungen, die uns doch eigentlich am Leben halten. Genau wie Dirk Steffens sagt, dass auch nach negativen Nachrichten positive kommen. Und auch die Deutsche Bahn als Beispiel. Vielen Dank für das positive Feedback zum Beginn dieses neuen Jahres. So, das haben wir an der Stelle schon mal wahrgenommen. Vielen Dank dafür. Eine weitere Frage.
Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass der Golfstrom kippt? Und was wären die Folgen für unser Klima?
Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Man muss da wissenschaftshistorisch sagen, es gab schon mal damals der Film von Al Gore, wer sich erinnert, in den 1990er Jahren hat schon gewarnt davor, dass der Golfstrom durch das Abschmelzen des Grönlandeises irgendwann zum Erliegen kommt, weil dann zu viel Frischwasser reingeht und die Temperatur steigt. Und man muss wissen, die Meeresströmungen werden ja angetrieben durch Temperaturunterschiede und durch unterschiedliche Salzgehalte. Das sind die Motoren der großen Meeresströmung und der Golfstrom sorgt dafür, dass das Klima bei uns in Mittel- und Nordeuropa relativ moderat ist. Jetzt wissen wir, dass in Grönland viele Gigatonnen Eis wegschmelzen und der Golfstrom ist offenbar auch ein bisschen langsamer geworden. Das heißt aber nicht, dass er sofort jetzt plötzlich, ich weiß nicht, in 3 Jahren am 7. Januar dienstags nachmittags um 2 plötzlich zum Erliegen kommt. So darf man sich das nicht vorstellen, sondern da wird eine Naturkraft schwächer. Und was genau das bedeutet, wage ich nicht zu prognostizieren. Das ist sehr komplex, weil auf der einen Seite die Erde wärmer wird, aber ein Stoppen des Golfstroms würde Europa abkühlen. Also das sind zwei sich überlagernde Kräfte. Sehr schwer vorauszusagen, aber was man daraus schlussfolgern kann oder muss sogar, die das System, in dem wir uns jetzt befinden, dieses stabile System, in dem wir uns jetzt befinden, das würde ins Chaos kippen. In welche Richtung es genau kippt, das kann man, weil es Chaos ist, nicht genau vorhersagen, aber wir sollten dieses Risiko nicht eingehen. Also wenn der Golfstrom wirklich weiter abgeschwächt wird, dann ist es eine Gefahr für uns alle und wir sollten versuchen, das zu verhindern.
Ist vielleicht auch so eine Frage, ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, für das große Ganze, ja, auch so ein bisschen Hilflosigkeit, die da vielleicht mit hochkommt, weil was kann ich schon dagegen tun, ich als Einzelner?
Ja, das ist eine Haltung, die ich natürlich auch kenne. Man hat das Gefühl, ich schraube zu Hause im Keller eine Energiesparlampe ein und in China geht ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. Was soll denn das bringen? Dieses Gefühl kenne ich natürlich auch. Man kann die Welt aber aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Die eine Perspektive ist, ich bin ja nur einer von 8 Milliarden, also habe ich so gut wie gar keinen Einfluss. Und daraus schlussfolgert man dann, eine bequeme Ausrede übrigens, ich kann und muss nichts machen. Oder man nimmt genau die andere Perspektive ein und sagt, ich bin einer von 8 Milliarden und gemeinsam können wir alles ändern. Und wer die Perspektive hat, der schlussfolgert daraus dann aber eben auch zwangsläufig, ich habe eine Verantwortung. Ich kann mich nicht drücken. Ich kann nicht einfach mit dem Finger auf die Politiker, die Managerin oder sonst wen zeigen, sondern ich muss selber etwas tun. Und dieses Gefühl, eine Machtlosigkeit zu überwinden. Meine Frau zum Beispiel hat vor ein paar Monaten angefangen, jeden Tag ein Stück Müll aufzuheben. Das ist natürlich angesichts der Müllberge auf diesem Planeten vollständig einfluss- und sinnlos. Aber es verändert zwei Dinge. Das eine ist, man fühlt sich nicht mehr machtlos. Also schon kleine Tätigkeiten nehmen einem dieses Gefühl, dass man auf dieser Welt keinen Einfluss hat. Jeder Mensch hat Einfluss, der eine mehr, der andere weniger, aber niemand hat keinen. Also das ist schon mal die eine Erkenntnis. Und das andere ist, auch das ist ein naturwissenschaftlich bekanntes Phänomen, wir unterschätzen oft die Wirkung von Beispielen. Und wir kennen das sogar aus der Ameisenforschung. Wir denken ja immer, Ameisen seien willenlose Klone, die ihr Leben völlig emotionslos für die Gemeinschaft opfern. Ja, Ameisen handeln ganz, ganz, ganz überwiegend instinktiv und haben keinen freien Willen. Aber ab und zu, die Wissenschaft hat das schon lange beobachtet, geht eine Ameise plötzlich einen neuen Weg. Und wissen Sie, was dann passiert? Hunderte, tausende andere Ameisen folgen ihr. Und das zeigt, dass das Beispiel des Einzelnen viel größeren Einfluss hat, als wir uns vielleicht vorstellen. Wenn man versucht, wie meine Frau, jeden Tag ein Stück Müll aufzuheben, wir sind neulich in Hamburg durch die Stadt gelaufen und da wurden wir sofort von einer Dame angesprochen. Ach, das ist aber verdienstvoll. Mensch, das werde ich jetzt auch machen. Also jeder von uns kann was tun. Und sich zurückzulehnen und zu sagen, alles ist schlimm und ich bin machtlos, ist ja auch eine bequeme Ausrede.
Fördert die Verlustangst, über die wir am Anfang schon ein klein bisschen gesprochen haben, so eine Haltung nicht auch, wenn man eigentlich mehr als genug hat und dann krampfhaft versucht, das zusammenzuhalten, dann wird vielleicht die Angst noch größer über den drohenden Verlust.
Ja, also Verlustangst ist ja ein Privileg für Reiche. Das muss man sich ja klar machen. Also jemand, der nichts hat, hat nichts zu verlieren. Das kann man Freiheit nennen, das kann man Armut oder Not nennen, das ist dann Ansichtssache. Aber ja, wir haben Angst von dem sehr, sehr vielen, dass wir haben, etwas zu verlieren. So ein durchschnittlicher Mitteleuropäer besitzt 10.000 Dinge. Die meisten können wir nicht mal aufzählen. Wir benutzen nur wenige Dutzend oder Hundert davon. Also wir leben in einem Überfluss, den es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Wir beklagen die schlechten Chancen der jungen Generation, die jetzt in das Erwerbsleben eintritt. Aber man könnte auch sagen, das ist durch Erben und durch die sozialen Voraussetzungen in unserem Land die reichste Generation, die es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, die in einem der freiesten, liberalsten, sichersten Systeme der Welt aufgewachsen ist, mit einem Bildungssystem, das es quasi umsonst gibt, mit einem Gesundheitssystem, das auch für jeden da ist. Und dann zu sagen, diese Generation hat keine Chance, das ist doch vergleichsweise idiotisch.
Brigitte Ziegler hat noch eine Rückmeldung geschrieben. Sie schildern alles so optimistisch, man kann es kaum glauben. Fragezeichen. Vielleicht da die Frage, die ich jetzt stellvertretend weitergebe. Wie kann man den Optimismus denn aufrechthalten, den auch Sie gerade unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben?
Naja, möglicherweise ist das auch ein bisschen Veranlagung, aber Nachdenken hilft viel. Ich zitiere ja gerne den Philosophen Karl Popper, der gesagt hat, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. In diesem Satz steckt der Kern drin. Denn was wäre ja denn die Alternative? Wenn wir jetzt sagen, okay, die Bahn ist unpünktlich, also geben wir es auf. Wir hören auf, die Strecken zu renovieren, wir hören auf, die Bahn zu benutzen. Ist das die Alternative? Natürlich nicht. Also sobald man aufhört, optimistisch zu sein, akzeptiert man den Weltuntergang. Und dazu bin ich nicht bereit.
Eine Frage von Johannes Eberenz per Mail. Vielen Dank dafür. Welche Rolle spielt Verdrängung? Was können wir dagegen tun, dass populistische, rechtsextreme Parteien diese ausnutzen, indem sie die Debatte weg von komplexen Bedrohungen wie Klimawandel und Scheinproblemen wie illegale Einwanderung mit scheinbar einfachen Lösungen verschieben? Fragt Johannes Eberenz.
Ja, hier tauchen wir durch diese Frage jetzt tatsächlich in den Kern der ganzen Debatte ein, nämlich die Macht der Narrative. Wenn man in der Geschichte der Menschheit zurückblickt, ist es nie so, dass sich die Realität in der Zivilisation verändert hat und wir dann dazu die Erklärung gesucht haben. Oder um das konkret zu machen, wir haben nicht erst Kirchen gebaut und dann eine Religion dazu erfunden, sondern es ist immer umgekehrt. Es gibt erst eine Idee, erst ein Narrativ, erst eine Geschichte und dann verändert sich die Realität. Das gilt für Gandhi, für Buddha, für Jesus, im Negativen natürlich auch für Hitler oder Pol Pot. Es gibt immer erst ein Narrativ und dann verändert sich die Realität. So funktioniert menschliche Geschichte. Das ist unumstritten. Mhm. Und wenn wir jetzt ständig sagen, die Welt wird untergehen, dann ist das unser Narrativ für die Zukunft. Und die Zukunft wird so sein, wie wir heute über sie sprechen. Denken Sie an die Kirchen und die Religion. Es gibt immer erst das Narrativ. Und da müssen wir halt uns mal in die eigene Nase fassen und überlegen, wie clever ist es denn, wenn wir uns den ganzen Tag gegenseitig erzählen, dass alles immer schlechter wird. Das wird eine self-fulfilling prophecy und das müssen wir verhindern. Denn bei allem Optimismus müssen wir ja vor allen Dingen realistisch sein. Und es besteht die realistische Chance, dass Deutschland den Anschluss verliert. Es besteht die realistische Chance, dass wir mit Klimawandel und Artensterben unsere eigene Art, den Homo sapiens, auf die rote Liste setzen. Ja, das ist möglich. Niemand darf so naiv sein, das zu ignorieren. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, wie gehen wir mit diesem Problem um? Also sitzen wir am Strand und warten wir, bis wir ertrinken oder bauen wir uns eine Arche Noah? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.
Auch ein sehr schöner Moment in Ihrem Buch, wo die beiden Dinosaurier an der Küste sitzen und die Arche Noah fährt weg und der eine sagt zum anderen, Mist, das war heute dieser Termin. Also diesen Termin sollte man nicht verpassen, selbst was zu tun, um auch nicht zuletzt überleben zu können. Würden Sie sagen, Fakten plus Erzählung gleich Narrativ, was uns verbindet?
Ja, ganz unbedingt. Also das ist ja, zurückkommt auf die Frage des Hörers gerade, was tun wir gegen die Populisten? Die Populisten haben ja immer die gleiche Methode. Sie bieten uns Scheinlösungen für Probleme an und diese Scheinlösungen sind relativ simpel. Man kann sagen, dem ganzen Land wird es besser geben, wenn wir alle Menschen, die eingewandert sind, wieder rausschmeißen. Das kann man behaupten. Das ist zwar völlig sinnlos und das hat überhaupt keine Basis in der Realität, aber es produziert das Gefühl, dass es eine simple Lösung gibt. Ich möchte mal zu einer historischen Analogie greifen. Als Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, war es das erste richtige Massenmedium. Kurze Zeit später hat ein, wie man sagen muss, offensichtlich historisch betrachtet, sehr frauenfeindlicher Mönch ein Buch geschrieben, das hieß Der Hexenhammer. Und dieser Hexenhammer verbreitete sich bei allen, die damals schon lesen konnten, sehr, sehr stark und es entstand ein Druck von unten auf die Eliten, doch bitte endlich etwas gegen diese fürchterlichen Hexen zu tun. Kirche und Adel waren erst gar nicht begeistert von dieser Idee, aber irgendwann wurde der Druck aus dem Bürgertum so groß, dass es zu den schrecklichen Exzessen der Hexenverfolgung kam. Was ist da passiert? Ein neues Massenmedium, ein Influencer, der Fake News verbreitet hat und dann ist die Elite unter Druck geraten und hat plötzlich Dinge getan, die im Sinne der Influenz, des Influencers waren und die die Gesellschaft in die Katastrophe geführt haben. Das ist doch eine Analogie, die sehr, sehr stark an das erinnert, was wir heute erleben. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein. Wir dürfen nicht wieder in diese Falle laufen. Populisten bieten Erklärungen an, die keine Lösung sind, die sich aber simpel anhören. Während die Realisten ein differenziertes Bild der Realität abliefern, das ist nicht so attraktiv. Wenn man alle Unwägbarkeiten immer miterzählt und sagt, ja, wir können es nicht genau sagen, weil das passieren könnte und hier könnte noch ein Faktor kommen, dann ist das eine unattraktive Erzählung. Während wenn ich sage, wir machen dies und dann wird alles gut, dann ist das einfach ein attraktiv. Und das ist das Problem. Wir müssen die Fakten nehmen und daraus gute Narrative bilden. Und das geht ja auch, denken Sie mal an Reden von John F. Kennedy oder von Winston Churchill. Also sowas kann man ja durchaus machen.
So wie ich bei Ihnen gelesen habe, auch Margaret Thatcher durchaus eine, die Sie loben in dem Zusammenhang. Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären, weil wir haben irgendwie alle, glaube ich, ein anderes Bild von der Eisernen Lady.
Ja, das hat mich, als ich das erste Mal auf die Geschichte gestoßen bin, auch sehr überrascht. Also wir müssen hier sagen, die Menschheit stand in den 1980er Jahren tatsächlich schon mal vor dem ökologischen Super-GAU. Und zwar als das Ozonloch sich auftat. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, in Kühlschränken oder in Spraydosen für Haarspray zum Beispiel wurden damals Fluorchlorkohlenwasserstoffe verwendet, FCKW. Und dann stellte in den 1980er Jahren ein Team der NASA fest, dass über der Antarktis die Ozonschicht sich sehr stark ausgedünnt hat, was sehr blöd war, weil die Ozonschicht sehr, sehr schädliche Weltraumstrahlung abfiltert. Also das sind UV-Strahlen, die, wenn sie auf uns treffen, Krebs generieren. Und zwar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und in hoher Intensität auch den Hafer auf dem Fell zerstören würden. Also die DNA zerschießen. Die Ozonschicht ist also eine lebensnotwendige, das meine ich buchstäblich, eine lebensnotwendige Voraussetzung für das Leben auf der Erde, für unsere Existenz. Und diese Ozonschicht ging nun kaputt und dann haben nun ausgerechnet Margaret Thatcher, die übrigens ausgebildete Chemikerin war und das Problem sofort verstanden hat, und Ronald Reagan, der vielleicht, sag ich mal, intellektuell erstmal unverdächtig war, aber der gerne mit seiner Frau Nancy auf Pferden durch Kalifornien ritt und Hautkrebs auf der Nase hatte. Also ich fasse das mal so zusammen, die Ozonkrise. Die eine hat es verstanden, der andere hat es gefühlt. Und ausgerechnet diese beiden konservativen Knochen haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die FCKW dann erst reduziert und dann sogar ganz verboten worden sind. Sie haben den Weltuntergang verhindert, das unglaublichste Ökopärchen in der Geschichte. Das ist eine Geschichte, die uns Folgendes lehrt. Wenn man unideologisch auf Fakten guckt und dann mal den Hintern hochkriegt und tätig wird, dann kann man eigentlich fast jedes Problem lösen.
Sagt Dirk Steffen Sören, SR Kultur, mit Fragen an den Autor. Hoffnungslos optimistisch sind wir heute und die nächste Frage.
Kriege sind allenthalben. Ukraine, Venezuela. Erzählen Sie mal einem 18-jährigen jungen Deutschen oder einer jungen Deutschen, sie sollen sich Muster lassen und in den Krieg, vielleicht in einen Krieg ziehen.
Tja, natürlich werde ich niemandem raten, den Krieg zu ziehen. Also mein Wunsch ist genau wie der von jedem anderen Menschen, dass es keine Kriege mehr gibt. Aber so wie wir in unserem Land ja auch eine Polizei haben, weil nun mal nicht alle Menschen aufrecht und ehrlich sind und sich immer an die Regeln halten. Und so ist die Polizei, wenn man so will, das notwendige Übel einer diversen Gesellschaft. Also es gibt halt Leute, die klauen im Supermarkt oder überfallen eine Bank und dagegen muss man irgendwas tun. Und dann muss man eine Polizei eben auch mit den Mitteln und den Waffen ausrüsten, um so etwas zu bekämpfen. Und wenn man das jetzt auf internationale Ebene hochskaliert, dann wird aus der Polizei eben eine Armee. Das ist eine banale Erkenntnis. Es gibt nicht nur Gute, es gibt auch Böse. Und wir können ja mal überlegen, wie gehen wir damit um? Also duckt man sich weg und gibt ihnen Raum, sich immer weiter auszubreiten? Oder sagt man, nein, es gibt eine Grenze und da verteidigen wir uns? Ich komme ja selber noch aus einer Generation, die mit der Wehrpflicht aufgewachsen ist. Wir haben das Glück gehabt, dass wir das niemals leben mussten. Also dieser Krieg, der Kalte Krieg ist zum Glück niemals ein heißer geworden hier in Europa. Und ich wünsche mir natürlich mit jeder Faser meines Körpers, dass das auch so bleibt. Aber wir dürfen nicht naiv sein. Also so wie die politische Lage im Moment ist, wobei ich kein Experte für Sicherheitspolitik bin und mich auch nicht dazu aufspielen möchte, aber in meinem Gefühl ist es so, wir müssen verteidigungsbereit sein. Und das ist ja, glaube ich, auch inzwischen auch Konsens in unserem Land.
Olaf Lenk hat eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Angesichts der bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse in Deutschland in Zeiten der Hochrüstung und des Sozialabbaus fühle ich mich trotz Ihrer Sendung machtlos.
Tja, Was soll man darauf antworten? Also Sozialabbau ist natürlich sehr relativ, wenn man einen Schritt zurückgeht und feststellt, noch nie waren die Menschen so wohlhabend in diesem Land wie heute. Noch nie. Gerade letzte Woche kursierte wieder die Nachricht, dass sich das private Sparvermögen, ich glaube, auf 10 Billionen Euro summiert hat. Ja, es gibt sehr viel soziale Ungerechtigkeit in unserem Land. Ja, es gibt auch Armut in unserem Land. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, die meisten Menschen hungern nicht in Deutschland. Die meisten Menschen sind nicht obdachlos. Den meisten geht es gut. Und in einer Diskussion so zu tun, als würden ja 90% von uns, ohne zu wissen, was sie heute essen sollen, durch die Straßen marodieren und keine Ahnung davon haben, wie die Zukunft sein soll, das ist ein unrealistisches Bild von unserem Land. Wir haben viele, viele soziale Probleme, das ist keine Frage. Aber den meisten Menschen geht es gut. Und was bedeutet es, wenn es einem gut geht? Wenn man eine Möglichkeit, dann hat man Möglichkeiten zur Gestaltung. Und wenn man eine Möglichkeit hat, hat man auch eine Verpflichtung. Also ist die Frage hier nicht, müssen wir das System stürzen, sondern die Frage ist, was kann jeder von uns mit seinen Möglichkeiten machen und was kann dieses System mit seinen Möglichkeiten machen? Und das ist ja unglaublich viel. Also ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass wir inzwischen weit über 60% unseres Stroms aus nachhaltigen Quellen beziehen. Hätte ich das vor 20 Jahren in einer Talkshow gesagt, hätte man gesagt, der Typ ist verrückt. Da hätten alle Experten gesagt, sowas geht gar nicht, wir sind Industrienation, so ein Wandel ist unmöglich. Doch wir können das.
Das machtlos würde ich jetzt vielleicht nochmal des Hörers, was er angeführt hat, vielleicht auch in die Richtung interpretieren, nicht machtlos gegenüber einer Weltuntergangsgemeinsituation, sondern vielleicht auch, dass man, wenn nun beispielsweise die Regierung oder wer auch immer an sozialen Leistungen schraubt, nichts machen kann, also sich machtlos gegenüber dem fühlt, was in Berlin beispielsweise getan wird. Das ist ja oft auch ein Argument, was genommen wird, in Anführungszeichen die Eliten, die machen da ihr Ding und wir können nichts dagegen tun.
Ja, das ist natürlich auch bequem, weil man dann keine Verantwortung übernehmen muss, das zu behaupten. Also man müsste ja dann sagen, wenn jemand sich wirklich machtlos fühlt, warum tut dieser jemand dann nichts? Also jeder kann in eine Partei eintreten, auch eine neue gründen. Man kann auch in seiner Gemeinde, man muss ja nicht immer gleich in die Politik, in die Berliner Politik eintreten, man kann das auch im Gemeinderat machen. Man muss noch nicht mal in eine Partei, man kann das auch als freier Kandidat machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das ist ja nicht nur die Politik. Wenn man zum Beispiel davon genervt ist, dass zu viel Müll auf der Straße liegt, machen Sie es wie meine Frau. Bücken Sie sich und fangen Sie an, das erste Stück aufzuheben. Dann beginnen Sie, etwas zu verändern. Aber was wirklich gefährlich ist, wenn man immer nur sagt, ich kann ja nichts machen und deshalb nichts macht.
Eine weitere Frage an Dirk Steffens.
Woher nehmen denn zum Beispiel Menschen, die in Afrika unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, den Optimismus, dass es ihnen besser geht? Woher nehmen die Menschen, meinetwegen in Brasilien oder in der USA, die für einen Mindestlohn vielleicht arbeiten, Reinigungskraft, Pizza ausfahren, Prospekte verteilen, dass es ihnen einmal materiell besser gehen wird? Und ich bin auch davon betroffen. Ich bin Erwerbsminderungsrentner, muss mit Bürgergeld die Erwerbsminderungsrente aufstocken. Woher soll ich den Optimismus nehmen, dass es mir in Zukunft materiell besser gehen wird?
Also da fehlt mir die Kompetenz natürlich, über große so ökonomische und gesellschaftliche Fragen wie die zu urteilen. Also was ich versuche zu argumentieren, ist nicht das Einzelschicksal. Das persönliche Leben, auch meins, kann jederzeit schiefgehen. Durch Krankheit, durch Unglücke, durch irgendwelche persönlichen Tragödien. Und das kann man nicht verhindern und das will ich auch nicht schönreden. Aber darum geht es ja hier nicht. Es geht darum, ob ein Land oder die ganze Menschheit, so wie es sich anfühlt, gerade vom Untergang bedroht ist. Und das ist nicht so. Aber auch wenn die Menschheit floriert und die Zukunft ganz gut wird, wird es natürlich leider, das ist sehr beklagenswert, aber eben eine Realität, wird es immer große persönliche Tragödien geben. Das ist aber ein anderes Thema. Die kann man, glaube ich, aber auch durch gute Politik oder durch Wirtschaftswachstum nur mindern, aber nicht verhindern. Also persönliche Tragödien, zum Beispiel durch eine, wie der Hörer das ja gerade sagte, durch eine verminderte Erwerbsfähigkeit, das macht das Leben natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Und da ist mein ganzes Mitgefühl bei dem Hörer und auch meine ganze Empathie. Aber das ist ein Einzelschicksal und das bedeutet nicht, dass das ganze Land den Bach runtergeht.
dennoch auch beim Einzelschicksal, wo man, wie Sie sagen, nichts dafür kann, Optimismus durchaus möglich. Wie können wir denn vielleicht auch nachbarschaftlich, also sprich in der Gemeinschaft, auch Menschen vielleicht ein klein bisschen besser den Optimismus rantragen oder vielleicht auch im Leben hier und da, wie Sie sagen, wir heben den Müll auf, der da liegt und dann ist er eben weg. So kann man vielleicht auch bei Menschen hier und da kleine optimistische, positive Nadelstiche setzen.
Ja, Narrative sind ja nicht nur die großen. Also es ist ja nicht nur so, wenn John F. Kennedy sagte, wir bringen einen Mann zum Mond noch in diesem Jahrzehnt. Übrigens dann mit dem sehr schönen Satz dahinter. Und wir tun das nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Ein sehr schöner, rhetorisch gelungener Satz, der dieses technische Abenteuer zu einem nationalen Abenteuer gemacht hat, das Millionen Menschen begeistert hat. Das kann man natürlich auch runterskalieren und im Kleinen erzählen. Also man kann natürlich auch bei mir zu Hause in der Gemeinde, wenn man unzufrieden ist mit etwas, wie die S-Bahn-Station aussieht oder warum es keine Parkplätze vom Supermarkt gibt, auch da kann man natürlich mit einer kleineren Gemeinschaft und mit einer guten Erzählung versuchen, etwas auszurichten. Das heißt ja nicht, dass man alles hinkriegt und jedes Problem lösen kann. Aber es ist eben die Untätigkeit, die zu Verzweiflung führt. Das ist ein großes Problem. Und wir haben in Deutschland ja nicht wir stehen ja nicht vor der Situation, dass wir keine Möglichkeiten hätten. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Natürlich können wir dafür sorgen, dass Züge pünktlich von A nach B fahren. Natürlich ist das möglich. Wir müssen darüber diskutieren, wie das geht, in welchem Zeitraum, wie viel Geld wir investieren wollen, welche Schwierigkeiten wir dafür bereit sind, in Kauf zu nehmen. Aber wir müssen uns als erstes mal klar machen, natürlich können wir das.
Eine weitere Frage.
Das Kardinalproblem der Menschheit scheint mir darin zu bestehen, dass sie nach immer mehr materiellem Wohlstand strebt und dafür die Zerstörung von Natur und Umwelt nicht nur in Kauf nimmt, sondern dass das da immanent ist. Meine Frage an den Autor wäre, ob er ein Wirtschaftssystem sich vorstellen kann, das Wohlstand erzeugt ohne diese Zerstörung von Natur und Umwelt.
Also ich bin ganz bestimmt kein Umstürzler, sondern also ich weiß nicht, ob es Wirtschaftssysteme gibt, die das besser können als das, was wir haben. Aber wir müssen auch hier mal sagen, wenn man sich ein bisschen zurückbewegt und ein bisschen weiteren Blick auf die Situation wirft, die Umweltdiskussion ist einige Jahrzehnte alt. Die Marktwirtschaft ist als Idee schon deutlich älter. Sie hat natürlich viele Instrumente, die uns helfen können, die Umweltprobleme schnell zu lösen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Inzwischen ist die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen sehr viel preiswerter. Ich meine sehr, sehr viel preiswerter als die aus Fossilen. Das führt dazu, dass genau diese Marktwirtschaft, die wir verantwortlich machen für die Situation, was sie auch ist, dass aber auch diese Marktwirtschaft Teil der Lösung sein kann. Denn nun ist es so, dass Unternehmen, die auf Profit aus sind, natürlich nicht mehr in teure Öl- oder Kohlekraftwerke investieren in erster Linie, sondern eben in Technologien, die wirtschaftlicher sind. Und diese Marktwirtschaft kann also auch viele gute Kräfte entfalten, wenn man sie ein bisschen in die richtige Richtung natscht, also schubst. Und das ist die Aufgabe der Politik. Die Politik muss uns nicht sagen, das ist unser Wirtschaftssystem, wir müssen dieses und jenes tun, also ganz präzise vorschreiben, wie wir zu verfahren haben. Die Politik muss nur Ziele definieren und dann die Möglichkeiten schaffen, diese Ziele auch zu erreichen. Und das ist eben in der Energiewirtschaft schon sehr gut gelungen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, China zum Beispiel hat ein anderes Wirtschaftssystem, das eine inzwischen sehr seltsame Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus ist. Eine Diktatur, eine menschenverachtende Diktatur, aber die mit diesen Mitteln auch sehr viel in Sachen Umweltschutz inzwischen erreichen. Die haben im vergangenen Jahr offenbar ihren CO2-Peak erreicht, der größte CO2-Emittent der Welt. Steigert die Emissionen nicht weiter, was eine sehr gute Nachricht ist. Und China will bis 2060 CO2-neutral werden. Der größte CO2-Emittent der Welt will CO2-neutral werden innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Das ist eine ganz große Nachricht. Und da würde ich mal sagen, dass das Wirtschaftssystem und ideologische Debatten hier überhaupt nichts zu suchen haben. Wenn ich den Kugelschreiber, den ich jetzt gerade in der Hand halte, fallen lasse, loslasse, dann fällt der runter. Und wenn ich das nochmal mache, passiert das wieder. Wenn ich das eine Milliarde Mal mache, passiert das wieder. immer wieder. Das ist die Schwerkraft, ein Naturgesetz. Und wenn ich jetzt frage, ist die Naturkraft politisch eher links oder rechts? Arbeitet sie in einem sozialistischen oder in einem kapitalistischen Marktsystem? Dann ist das die falsche Frage. Also diese Fragen sind frei von Ideologie. Sie sind so wichtig für uns alle, sowas wie Klimaschutz. Da dürfen wir nicht erst Theoriedebatten über Wirtschaftssysteme und politische Systeme führen, sondern diese Probleme lassen sich in jedem System lösen und sie müssen in jedem System gelöst werden. Also insofern ist das eine gute und eine schlechte Nachricht gleichzeitig. Die gute Nachricht, auf die wollen wir uns mal hier konzentrieren. Egal, was man glaubt, egal, was man will, die Naturgesetze sind die Naturgesetze, die lassen sich nicht ändern. Denen ist völlig egal, woran wir glauben, und diese Probleme, die daraus resultieren, aus der Naturzerstörung, die müssen wir lösen.
Positiv denken, schreibt unser Hörer Ralf O., ist sicherlich gut zu begrüßen. Wenn er sich allerdings anschaut, wie viele Menschen mehrfach im Jahr für ein paar Tage irgendwohin jetten für wenig Geld, da sieht er keine Änderung, eher das Gegenteil. Und gibt noch zwei Ratschläge, was kann man tun? Schreiben Sie eine Mail an eine Partei, Sie werden sich wundern, dass man Ihnen antwortet. Und machen Sie mit bei der Unterstützung von Essensausgabe für Obdachlose. Nur zwei kleine Beispiele, wie man aktiv werden kann und es wirkt positiv. Das von unserem Hörer Ralf. Vielen Dank dafür. Eine weitere Frage noch.
Leben wir in einer der besten aller möglichen Welten? Das ist eine freie Formulierung nach dem Philosophen Leibniz.
Eine tolle Frage, weil Leibniz sozusagen der Erfinder des Optimismus ist, wenn man mal so will. Die beste aller möglichen Welten ist eine Formulierung, die ist oft angegriffen worden von Rousseau und vielen anderen. Da muss man mal sagen, damit war auch bei Leibniz sicherlich nie gemeint, dass alles toll ist, sondern die beste der möglichen Welten. Also es ist so gut, wie es im Moment gerade sein kann. Das ist eher der Gedanke, der dahinter steckt. Und ja, so ist es. Das heißt natürlich nicht, dass alles gut ist. Das muss man immer wieder deutlich sagen. Aber unter den gegebenen Umständen leben wir in der besten aller möglichen Welten.
Wir Menschen sind wie Herdentiere. Fast jeder möchte immer mehr Dinge. Haus, Geld, Auto, Öl. Irgendwie wird das immer schlimmer. Ich sehe hier sehr viel Egoismus. Wie kann man diesen Größenwahn, der damit einhergeht, weltweit bremsen?
Das spricht ein naturwissenschaftliches Kernproblem an. Unsere Ökonomie basiert auf Wachstum. Aber man kann schon mit den Grundrechenarten erkennen, endloses Wachstum ist auf einem endlichen Planeten nicht möglich. Es ist einfach physikalisch unmöglich. Man kann nicht immer mehr Autos verkaufen bis ans Ende aller Tage. Das ist einfach physikalisch vollständig unmöglich. Also müssen wir uns überlegen, konzentrieren wir uns auf die richtigen Werte. Was ist eigentlich Wirtschaftswachstum? Also wir sind da immer sehr konzentriert auf das Bruttoinlandsprodukt. Was ist das eigentlich? Wenn ich mal angenommen, ich wohne in einer großen Stadt wie Hamburg und ich verlasse morgens meine Wohnung, gehe in die Garage, starte mein Auto, stehe eine halbe Stunde im Stau, verpeste die Umwelt, parke dann irgendwo, habe vielleicht noch einen kleinen Auffahrunfall, muss tanken nachher, damit der Tank wieder voll ist, dann ist das Wirtschaftswachstum, weil ich Dinge verbrauche. Wenn ich morgens aufstehe, an derselben Stelle die Wohnung verlasse und zu Fuß zur Arbeit gehe, damit etwas für meine Gesundheit tue, das Gesundheitssystem schone und Gesundheitskosten vermeide, ist das kein Wirtschaftswachstum. Also messen wir hier wirklich das Richtige. Diese totale Fixierung auf die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts ist problematisch. Wir müssen uns fragen, ob wir hier das Richtige messen. Es gibt natürlich immer, das wird als Anekdote der Weltgeschichte gerne erzählt, in Bhutan zum Beispiel in der Verfassung den nationalen Glücksindex, der gesteigert werden soll. Das ist natürlich schwer zu messen. Aber wir müssen uns fragen, ist pures materielles Wachstum wirklich das richtige Kriterium? Oder mal auf einen Menschen übertragen, Sie messen doch Ihr persönliches Glück auch nicht darum, ob auf der Waage Ihr Gewicht immer weiter ansteigt. Also das ist ein völlig falsches Bild davon, wann es uns besser geht, sondern wir müssen überlegen, was sind denn eigentlich wirklich die Dinge, die wir anstreben? Und das ist Glück, das ist Freiheit, das ist Gesundheit, das ist ein langes Leben. Und diese Dinge, die für jeden von uns eigentlich die bedeutendsten sind, Liebe, Familie, Zusammenhalt, soziale Interaktion, diese Dinge werden nicht gemessen. Und das Bruttoinlandsprodukt, das glaube ich, können wir übereinstimmend feststellen, macht niemanden glücklich.
Pures Wachstum auf der Waage, ganz neu definiert. Dirk Steffens, vielen, vielen Dank für hoffnungslos optimistisch ein ziemlich wissenschaftlicher Blick in die Zukunft. Das war heute unser Buch hier bei Penguin, erschienen, 144 Seiten, 20 Euro. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Steffens, für den vielen Optimismus.
Sehr, sehr gerne.
Alles Gute für Sie und ein Buch für Ulrike Schummer, Monika Bücker und Johannes Eberenz, heute von Dirk Steffens. Die Sendung finden Sie wie gewohnt natürlich auch auf srkultur.de und in der Audiothek. Und nächste Woche, da sind wir dann bei Fragen an den Autor mit Holger Stark, Das erwachsene Land, sein Buch Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Holger Stark ist Autor und Vizechef der Wochenzeitung Die Zeit und er erklärt, warum Deutschland ohne die USA besser fährt. Ohne Amerika kein Europa, ohne US-Soldaten keine Sicherheit. Das war die Formel und die verändert sich aktuell ganz rasant. Und natürlich können Sie dann Ihre Fragen auch wieder an Holger Stark stellen und an meinen Kollegen Kai Schmieding, der wird die Sendung moderieren. Nächsten Sonntag 9:04 Uhr hier auf SR Kultur live. Und alle Informationen zur Sendung und wie Sie daran teilnehmen können, finden Sie natürlich auch auf srkultur.de unter Fragen an den Autor. Für diesen Moment sage ich nochmal allen frohes Neues. Bleiben Sie optimistisch. Wir haben da wenig andere Wahl, aber ist ja auch schön, wenn man den Gedanken jetzt einfach mal weiterführt. Am besten ab sofort. Schönen Sonntag und bis dahin, es verabschiedet sich Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und da steht auch, wie Sie jetzt schon mitmachen können und Ihre Frage einsenden können für die kommenden Sendungen unter WhatsApp 0681 65 100 oder jederzeit über Fragen an den Autor. @sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
Ausbeutung mit System. Indische Fahrradkuriere in Deutschland. Man sieht sie in vielen deutschen Städten. Junge Inder, die für Lieferdienste durch die Straßen radeln. Oft mit mieser Bezahlung.
Wenn ich also jeweils 1 Kilometer zum Abholen und Ausliefern einer Mahlzeit fahren muss, bekomme ich für diese 2 Kilometer zusammen 1,10 Euro.
Dieses System ist wirklich ein Skandal.
Ausbeutung mit System. Indische Fahrradkuriere in Deutschland. Jetzt in der ARD Audiothek.